ARD Sounds.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
Ein eigenes kleines Café oder eine Kneipe aufmachen. Viele träumen davon, die auch sonst beruflich mit der Gastronomie gar nichts zu tun haben. Die Branche ist offen. Quereinsteiger haben eine Chance. Auch hier bei uns viele Neulinge haben den Weg in die Selbstständigkeit in dieser krisengebeutelten Gastronomie gewagt. Wie hat das geklappt? Mit welchen Konzepten? Eine kulinarische Reise durchs Saarland.
Wenn es die Leidenschaft ist, dann ist es eigentlich nicht keine Arbeit, sondern ich mache es gerne.
Dass wir ziehen mit alle an einem Strang und das ist auch so ein Traum von uns, Familienbetrieb.
2025 war das sechste Jahr in Folge, in dem der Umsatz in der Gastronomie in ganz Deutschland gesunken ist. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA leiden Betriebe unter den Kosten, vor allem für Personal, Waren und Energie, aber auch darunter, dass die Verbraucher viel weniger auswärts essen gehen als in früheren Jahren. In der Gastronomie Geld zu verdienen, scheint also schwer zu sein. Und trotzdem hat sie einen entscheidenden Vorteil. Keine andere Branche ist so offen für Quereinsteiger und die versuchen ihr Glück.
Also jeder, der auch Quereinsteiger ist in die Gastronomie, bringt Kompetenzen mit aus dem, was er vorher gemacht hat.
Da macht jemand den Laden, weil er denkt, ich gehe gern essen oder ich koche gern oder so. Also zumindest mal wirtschaftlich muss ich ein bisschen was auf dem Kasten haben.
Ich brauche mit dir so. Wir sind im Text und mit Waren, da müssen wir noch vieles belasten.
Große silberne Speisenbehälter stapeln sich im Transporter. Er steht auf der Wiese vor dem Kellerausgang der Gaststätte am Urexweiler Hundesportplatz. Ein Kühlanhänger brummt, daran werden die Vorspeisenplatten gelagert. Im Keller der Gaststätte steht Michael Groß in T-Shirt und Dreiviertelhose vor einem Tisch und spannt Alufolie über einen weiteren dampfenden Behälter mit Bratenscheiben und dunkler Soße.
Das ist Geburtstag. Der hat jetzt Spießbrote mit Biersauce, Fleischkäse, Rosmarinkartoffel, Erbsen und Möhre, Antipastiplatte, Tomate Mozzarella, Feta auf Tomatebett, hätte jetzt geliefert.
Danach ruft die Arbeit im Lokal. Dort ist an diesem warmen Sommerabend viel los. Dass er mal ein Restaurant mit Partyservice führen würde, hätte Michael Groß noch vor ein paar Jahren nicht gedacht. Eigentlich ist er IT-Systemelektroniker. Verheiratet, hat zwei Töchter. Der Hobbyjäger mag gutes Essen, vor allem gute Lebensmittel. So ist er aufgewachsen.
Mein Vater ist ja Metzger vom Beruf. Von der Seite habe ich halt diese, wie ich Fleisch behandle. Und von meiner Mutter habe ich dann einen Feinschliff gekriegt, sozusagen mit. Ich backe meine Buns zum Beispiel für Mini-Burger, die ich auch selbst mache für auf Caterings. Das sind kleine Mini-Burger. Die backe ich selbst. Da wird der Teig dann angesetzt. Da dauert 4 Stunden, bis das fertig ist. Aber es ist einfach selbst gemacht und du hast halt eine super Qualität.
Rückblick. In der Corona-Zeit wagt die Familie ein Experiment. Vor ihrem Haus in der Dorfmitte von Urexweiler stellt sie einen Verkaufsanhänger auf und verkauft Burger. Das Besondere daran, die überwiegend selbstgemachten Zutaten. Wildfrikadellen, Soßen, eingelegte Zwiebeln. Die Brötchen und den Käse holt Michael Groß von Produzenten aus den umliegenden Orten. Ein Wochenende im Monat öffnet der Imbiss und ist jedes Mal ausverkauft. Die Familie beginnt größer zu denken.
Wie das dann mit Corona aufgehört hat, sage ich mal. Und dann haben wir Mokay-Drinks gemacht, Geburtstag, Streetfood-Festivals.
Die Gastronomie bleibt erstmal eine Art Hobby. Michael Groß arbeitet weiterhin als Angestellter in Luxemburg, seine Frau Ina als angestellte Floristin. Eine Tochter geht auf die weiterführende Schule, die andere ist in Ausbildung. Dann erfahren sie, im Ort ist das Lokal des Hundesportvereins frei geworden. Eine Idee reift heran. Vom Foodtruck zum Restaurant sollten sie vielleicht übernehmen, auch wenn das eigentlich nie der Plan war.
Ich habe gesagt, wir machen unser Foodtruck, das ist okay, ne? Aber irgendwann sind wir dann beide zum Erkenntnis, guck mal, gehen wir gucken, und wie wir dann hier drin waren, war es auch relativ 40 Tage später entschieden, was wir machen wollen, wo wir hin wollen.
Also doch, die Gastronomie als Hauptstandbein. Diese Entscheidung hat die Familie gemeinsam getroffen. Denn ihnen ist klar, nur wenn alle an einem Strang ziehen, können sie es schaffen.
So, jetzt müssen wir Armut.
Der Transporter ist beladen. Die Bestellung muss ausgeliefert werden. Das Lokal heißt Zum Napf 2.0. Der Name hängt mit dem Ort zusammen. Es gehört zum Hundesportverein und liegt auf dem Trainingsgelände am Ortsrand, ganz malerisch umgeben von Wiesen, Feldern und Wald. An diesem Wochenende ist ein Turnier. Hundesportler aus ganz Deutschland sind zu Besuch und essen im Napf. Die 35 Plätze auf der Terrasse sind alle belegt. Auf der Karte stehen Burger, auch in der vegetarischen Variante. Dazu Schnitzel und Salate, regional und selbstgemacht. Zwei Aushilfen sind heute im Service. Ina Groß kümmert sich um die Theke. Ihre Schwester Michaela macht die warmen Speisen und Tochter Emilia die Salate. Sie hat schon einen Vollzeitjob im öffentlichen Dienst, aber wenn ihre Familie sie braucht, ist sie da.
Das ist auch so ein Traum von uns, Familienbetrieb. Ich liebe es, mit meiner Familie zu schaffen. Wir lachen miteinander, wir kennen uns alle gar. Die Arbeit an sich, die macht mir auch eigentlich ganz Spaß, ist abwechslungsreich. Manchmal ist es schon sehr anstrengend. Und dann von Montag bis Freitag 40-Stunden-Woche und dann noch von Donnerstag bis Sonntag. Die Oma ist ja auch noch da. Beide Omas und die Gordi, und das passt schon.
Auch ihre Tante Michaela Wolf hat eine besondere Verbindung zum Gasthaus. Hier war sie früher mal die Chefin. Sie muss überlegen.
Stefan Mann hatte mir das da aufgemacht.
Da kommt ihr Mann Stefan wie gerufen. Er hilft auch in der Gaststätte aus.
99. Na, heute mal 6 Jahre, ne? Da waren wir 6 Jahre hier.
Bis 2006 waren wir da.
Bis 2006 hier und dann sind wir auf Drömer bis
2005 bis 2022 sind wir in
Drömer. Römer, damit meinen sie ein etwas größeres Restaurant im Ort, das sie danach betrieben hatten. Mit über 50 haben sie die Selbstständigkeit aufgegeben und arbeiten lieber angestellt. Das ist besser fürs Alter, sagen sie. Michaela Wolf ist die Einzige in der Runde, die eine gastronomische Ausbildung hat. Restaurantfachfrau hat sie mit 16 gelernt und ist seitdem der Branche treu geblieben. Ihrem Schwager stehen sie mit Rat und Tat zur Seite. Das erste Jahr hat Neueinsteiger Michael gut gemeistert, finden die Profis.
Michael lernt auch gerne und ist auch aufnahmebereit. Und jo. Bei ihm war einfach auch der Vorteil mit dem Wagen, also mit seinem Foodtruck, muss ich einfach sagen. Da hat er sich ja auch schon einen Namen geschafft. Und er ist total gastfreundlich und er ist überall bekannt. Und er hält viele regionale Produkte, das ist auch immer ganz toll.
Michael Groß hat noch hinterm Restaurant zu tun. Das ist kein Problem. Er weiß, dass auf sein Team im Lokal Verlass ist. Das lässt ihn entspannt sein bei seinem neuen beruflichen Weg, den er jetzt eingeschlagen hat mit Ende 40. Er weiß, dass es auch einige gab, die ihm das nicht zugetraut haben.
Gut, das ist immer so. Da hast du immer einer, der wo über dann guckt, ach, schaffst du das? Da habe ich gesagt, ja, wenn ich es nicht wahre, dann kann ich es nicht wissen. Sag ich mal. Ne? Ich gucke zuversichtlich in die Zukunft, das muss man sagen.
Ich hätte gerne noch eine Rhabarberschorle. Nee, Moment, die ist zu süß.
Rhabarber ist leider aus.
Ah, guck mal, super, da haben wir.
Ein heißer Tag in Saarbrücken. Sogar am Abend sind es noch an die 30 Grad. André Kleber sitzt mit seiner Frau Angela in einem Gartenlokal an der Saar im Schatten. Die beiden sind sozusagen professionelle Gäste. André Kleber ist Food-Influencer. Mit seinem Blog André Mampft hat er sich einen Namen in der Region gemacht. Seine Internet-Community vertraut auf seine Gastro-Tipps.
Ich habe täglich ganz viele Nachrichten. Ich habe Hochzeitstag, wo gehen wir hin? Ich feiere Geburtstag, wo gehen wir hin? Die Familie kommt aus München, wo gehen wir hin? Und so. Also wirklich so, früher hat man gesagt, die gelbe Seite von Restaurants oder so. Ne?
Er hat den Überblick über die saarländische Gastronomie-Szene, weiß zum Beispiel, wie ein Lokal eröffnet.
Aktuell, glaube ich, es ist nicht mehr als 20% der Leute, die wirklich aus einer guten Gastronomie-Lehre kommen oder so. Ne? Sage ich, die hat wirklich auch von der Pike auf gelernt habe. Einkauf, Buchhaltung und alles und so. Und Lebensmittelkunde. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gering, weil das meiste, was aufmacht, sind halt irgendwelche Kette, wo du keine Ahnung haben musst. Machst du kurzer Kurs und dann weißt du Bescheid, wie es Lebe ist. Oder halt Dönerlade oder sonst irgendwas. Ne? Aber so richtige Gastronomie, wenig.
Eine Statistik darüber, wer mit welcher Qualifikation einen Gastronomiebetrieb eröffnet, gibt es laut deutschem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA nicht. Quereinstieg in die Gastro, das kann funktionieren, glaubt André Kleber.
Ja, wenn das jemand gerne macht und mit Herzblut, dann muss das nicht gelernt haben.
Angela Kleber hat auch gleich ein Beispiel von einem Restaurant parat, dessen Betreiber beide keine gelernten Gastronomen sind und sie sehr beeindruckt haben.
Die haben so dafür gebrannt, libanesisches, italienisches Streetfood zu machen. Und das ging ja auch voll durch die Decke. Also die zwei waren auch völlige Quereinsteiger.
Und sind immer noch dran, alles immer zu verbessern. Alles immer zu verbessern und mache jetzt auch ein Franchise-System draus.
Aber nicht alle sind so erfolgreich und das hat einen Grund, glaubt André Kleber zu wissen. Zu viele Gastronomiebetriebe bieten den Gästen nichts Besonderes. Das kostet dann den Geschäftserfolg.
Weil die austauschbar sind einfach, ne? Und wenn du aber sagst, ey, ich mache hier, keine Ahnung, Pizza bei uns aber nur aus dem Steinbackofen, neapolitanisch, und ich benutze das Olivenöl, benutze das, also so Sache zu sagen, ich habe besondere Zutaten, mit denen ich koche, einfach und kann eine Geschichte dazu erzählen. Es ist also, heute überlebt kein Gastronom mehr ohne Geschichte oder besonderer Mehrwert, dass er irgendwas macht, was kein anderer macht oder so.
Ich wollte immer was mit Essen und Trinken machen.
So eine Geschichte kann Sigrune Essenpreis liefern.
Nomen est omen, mein Nachname Essenpreis. Ne? Ich soll offensichtlich in diesem Leben Essen und Trinken preisen. Also das ist angelegt.
Sie sitzt im Gastraum ihres Restaurants in Schürze und mit einem bunten Seidenschal. Den hat sie sich als Haarband um den Kopf gewickelt. Ihr Markenzeichen. Das sieht man auf den vielen Fotos, mit denen der Raum dekoriert ist. Es ist ein Landgasthof. Im Dorf Sitzerath bei Nonnweiler. Die Familie ihres Mannes führt das Lokal seit mehreren Generationen. Seit den 1990ern ist auch Sigrune Essenpreis dabei und hat dafür gesorgt, dass das Lokal fürs gute Essen und Spitzenweine in der Region bekannt geworden ist. Ihre Geschichte beginnt in der Nähe von Baden-Baden. Dort wächst Sigrune Essenpreis auf. Mit der Gastronomie fängt sie Mitte der 1970er Jahre an, jobbt auf der Rennbahn in Baden-Baden. Vom Chef hält sie sich trotz ihrer Jugend nicht zurück mit ihren Vorstellungen von gutem Service.
Und dann hat er dann eben gefragt, und wie läuft es denn so? Dann habe ich gesagt, ja, alles schön, gefällt mir. Aber ich bin nicht zufrieden mit der Teequalität. Das Wasser ist zu wenig heiß. Ne? Und der hat sofort, dann hat er das dann umgeändert und so. Aber auf jeden Fall war ich präsent für ihn. Ne? Ich war damals Gymnasiastin.
Nach dem Abitur fängt sie ein Studium an. Haushaltswissenschaften und Biologie fürs Lehramt. Schon damals weiß sie, sie wird niemals an einer Berufsschule unterrichten, weil sie das nicht möchte.
Ich bin eine begnadete Lehrerin. Ich möchte gerne, dass Leute Interesse haben für den Stoff quasi, für die Inhalte, die ich anbiete. Und in der Schulart, berufliche Schulen, hauswirtschaftliche Richtung, das sind sehr häufig junge Frauen, die aus irgendwelchen Gründen da gelandet sind, aber nicht aus Interesse für eben Hauswirtschaft und Essen und Trinken.
Sie kehrt zurück zum Unternehmen, das die Rennbahn bewirtschaftet, die Steigenberger Hotelgruppe. Der Chef erkennt das Potenzial der jungen Frau. Sie darf sich weiterbilden. Ihr Ziel, das hat sie ihm schon erklärt, Direktorin eines Luxushotels von Steigenberger. Doch bei einer Station im Service eines Restaurants merkt sie, die männlichen Kollegen erfahren mehr Wertschätzung, auch von den Gästen. Das ärgert sie und sie überlegt sich, was sie besser machen könnte.
Weinempfehlungen haben die Leute durchaus angenommen. Dann habe ich dann gesagt, ja, heute gibt es eine Entenbrust in Cassissoße und dazu empfehle ich Ihnen ein Morgon. Das ist ein besonderes Gewächs aus dem Beaujolais. Die Aromen sind sehr fruchtig, erinnern an schwarze Johannisbeeren.
Der Beginn ihrer Sommelier-Karriere. Wein und gutes Essen werden schließlich ihr Steckenpferd. Statt Hoteldirektorin wird sie Leiterin der Gastronomieabteilung im Konzern und bringt dem Team den Unterrichtsstoff auf ihre Art bei.
Küchenchefs, Oberkellner, dann von Sternerestaurant zu Sternerestaurant getingelt in ganz Europa, in Weinkellern. Die haben wir dann besucht auf unseren kulinarischen Reisen. Und so habe ich dann gegessen, getrunken, meine Lehrerin-Geschichte, ne, weil wir waren dann mit Bus unterwegs und dann gab es dann Gruppenarbeiten im Bus, Nacharbeiten von dem, was wir erlebt haben im Restaurant zum Thema Wein und Speisen, aber auch, wie habe ich mich gefühlt als Gast, ne? Also solche Dinge.
Sie wechselt zu einem großen Weinhändler und moderiert Weinproben mit ihrem Expertenwissen, das sie sich selbst angeeignet hat. Doch in der Weinwelt der 1980er Jahre wird sie als weibliche Sommelier häufig nicht ernst genommen. Sie kommt damit klar, bis zu einem Erlebnis mit einem großen Technologiekonzern, der eine besondere Weinprobe buchen möchte.
Ja, wir wollen eine Bordeaux-Weinprobe haben für unsere VIP-Kunden. Und dann hat der Kellereidirektor gesagt, ja, das macht bei uns die Frau Essenpreis. Ne? 14 Tage später hieß es, wir wollen keine Frau, die das moderiert. Und das hat mich tief verletzt. Aber dachte mir, okay, sollen es halt die trögen Männer machen. Also die hatten sicherlich auch, was Bordeaux angeht, eine größere Trinkerfahrung als ich. Also das war für mich okay. Aber dann hat mich das herausgefordert.
Und wieder sucht sie sich einen Weg zum persönlichen Erfolg. Sie erforscht das damals für Europäer noch recht unbekannte Weinland Kalifornien. Mithilfe von Broschüren, Büchern und ihrem vorhandenen Weinwissen. Ihr Plan geht auf.
Und jetzt wurde im California Wine Institute eine Stelle ausgeschrieben für Repräsentantin für das Weinland Kalifornien in allen deutschsprachigen Märkten. Und dann wurde ich sofort angefragt, ob das nicht ich das machen wollte. Also einfach vor die Haustür dann dieses Schild. Ne? Marketing, PR, Ausbildungsarbeit. Also alles war genau das, was der nächste Schritt für mich war. Ne?
Als dann ihr Mann in den 1990er Jahren vor einem Umbruch im Familienbetrieb, dem Restaurant in Sitzerath, steht, kommt die nächste Herausforderung, der sie sich stellt. Als Küchenchefin, ohne entsprechende Fachausbildung, nur mit ihren persönlichen Kocherfahrungen.
Es ist natürlich dann nochmal was anderes, dann eine Küche zu verantworten. Ne? Und, aber irgendwie habe ich es gemeistert, bis hin zur Bio-Spitzenköchin 2003. Also innerhalb von 5 Jahren habe ich mir da durchaus eine Reputation auch erarbeitet.
Auf der Karte gibt es viel Gemüse, klassische Fisch- und Fleischgerichte. Die Zutaten kommen aus der Region. Vom Gastraum aus geht es über eine Diele in die Küche. Auf Tellern warten die fertigen Gerichte auf die Gäste. Gulasch mit Soße, Spargel mit Sauce Hollandaise, dazu dampfende Salzkartoffeln. Ein Kochlehrling, eine Praktikantin und 2 langjährige Aushilfen sind an diesem Mittag bei der Arbeit. Hausfrauen, die nie eine gastronomische Ausbildung absolviert haben, dafür aber Erfahrung in Haushaltsführung und in der Küche mitbringen. Quereinsteigerinnen also.
Manche haben in der Spülküche begonnen und ich habe das Potenzial erkannt, also was die haben. Ne? Also weil man kann alles lernen. Man muss die richtige Einstellung haben, man muss es tun wollen.
So eine langjährige Mitarbeiterin ist Ismeta. Sie flüchtete mit ihrer Familie Mitte der 1990er Jahre vor dem Krieg aus Bosnien. Im Nordsaarland angekommen, suchte sie einen Aushilfsjob und landete bei Sikrone Essenpreis. Gerade knetet sie Hefeteig fürs Brot und legt die runden Teigfladen dann in die gefetteten Formen. Jeden Tag wird frisch gebacken, wie in ihrer bosnischen Heimat.
In meiner Kindheit nie gekaufte Sache, haben wir täglich Brot gebacken. Ich kenne quasi früher in meiner Kindheit kein gekauftes Brot, nur selber machen und alles.
Eine Ausbildung zu machen, wie es in Deutschland für viele dazugehört, das kam für sie nie in Frage.
Ich bin nicht ausgebildete Köchin, aber Hobbykoch koche ich auch alles, was mit, wenn du mitkochst. Und dann von selber Erfahrung macht viel aus. Viel mehr als in Schule so quasi. Ja, das ist die, viel mehr macht man hier.
Diese Einstellung gefällt der Chefin. Hauswirtschaften, Qualität bei den Zutaten, eigene Herstellung und die Offenheit und Lust am Dazulernen.
Jeder, der auch Quereinsteiger ist in die Gastronomie, bringt Kompetenzen mit aus dem, was er vorher gemacht hat. Und sei es jetzt fachliche Art, die eingebaut werden können. Aber allein schon, wenn ich an Hausfrauen und Mütter denke, ja, in der Gastronomie geht es ja eigentlich darum, wirklich auch zu betreuen. Und was gibt's Schöneres, als das dann als Mutter weiterzuführen, dann im Beruf?
Sikrone Essenpreis ist in ihrer Gastronomiekarriere selbst genauso wenig den konventionellen Weg gegangen. Für sie war immer wichtig, ihr eigenes Ding zu machen.
Also wenn ich mir so überlege, ich wollte nie im Leben was anderes machen als jetzt gerade. Allerdings ist es auch so, das war nie anders in meinem Leben, weil ich immer das gemacht habe, was für mich stimmig war. Und das ist so erfüllend, finde ich. Und ich wünsche jedem Menschen, dass er den Weg findet, so zu leben.
Wer sich in der Gastronomie selbstständig macht, der braucht neben einem Businessplan auch den Überblick über das, was an gesetzlichen Verpflichtungen auf ihn zukommt. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA sind die rechtlichen Voraussetzungen aber übersichtlich. Ein polizeiliches Führungszeugnis, ein Unbedenklichkeitsnachweis vom Finanzamt und Nachweise zu Sachkunde- und Hygieneprüfungen. Im Internet findet man einen Leitfaden, zum Beispiel von der Industrie- und Handelskammer. Außerdem gibt es dazu unzählige Online-Ratgeber und Coaching-Angebote. Aber auch Hinweise zu Fördermöglichkeiten für Gründer. Die Bundesagentur für Arbeit bietet Zuschüsse, wenn man aus der Arbeitslosigkeit herausgründet. Günstige Kredite vergeben die Kreditanstalt für Wiederaufbau, aber auch Brauereien, wenn man über sie die Getränke bezieht. Viele Entscheidungen, die man treffen muss und die alles verändern.
Das ist wie wenn du ein Kind kriegst.
Ja.
Du musst dich entscheiden, das Leben wird sich komplett verändern. Mhm. Und du musst für dein Baby da sein.
Sagt Gastro-Experte André Kleber. Wir sind zurück im Biergarten, wo er mit seiner Frau Angela sitzt.
Ob das jetzt dein Restaurant ist oder dein Kind, das wird halt sich alles darum drehen, egal was ist. Mhm. Egal was außenrum passiert, mit deiner Familie oder sonst irgendwas. Du musst da sein. Also zumindest mal gedanklich. Und dann gute Leute haben, die vor Ort sind.
Natürlich gehört noch mehr dazu. André Kleber kennt ein Beispiel, bei dem der Gründer die wichtigsten Regeln unterschätzt hat.
Es hat vorher jemand aufgemacht, der ist gerne essen gegangen und hat dann diese romantische Vorstellung gehabt, lass uns doch auch einfach ein Restaurant aufmachen. Und hat dann aber erst gemerkt, huch, A, ich kann nicht kochen, B, bin ich vielleicht betriebswirtschaftlich nicht so, weil, huch, es gibt Abschriften, Lebensmittel können verderben, huch, da stehen plötzlich 100 Leute vor der Tür, am nächsten Tag stehen nur 3 Leute vor der Tür oder es ist eine Woche gar nichts los oder so, weil ich kann kein Social Media bedienen und weiß nicht, wie ich werben soll fürs Restaurant. Und viele denken ja auch, die sperre auf und sage, ich habe die beste Kure, wo sind denn die ganzen Gäste? Naja, woher soll die das wissen?
Der St. Johanna-Markt in der Saarbrücker Innenstadt hat am Vormittag etwas Hektisches. Getränkelieferanten fahren mit Lkw über das Kopfsteinpflaster, da wo sonst nur Fußgänger und Fahrräder erlaubt sind. Es wird gekehrt und geputzt, Waren werden weggeräumt. Monika Wilden zieht ihre zusammengeklappten Tische und Stühle auseinander. Sie stellt sie vor ihrem Café auf. Das Maison Douce öffnet um 9:30. Noch eine halbe Stunde hat sie, um auch drinnen alles bereit zu machen für die ersten Frühstücksgäste. Monika Wilden ist 54, groß, die dunklen langen Haare trägt sie offen. Mit Baumwolltop und Stoffhose ist sie bequem gekleidet für den langen Tag, der ihr bevorsteht.
Eigentlich wollte ich noch mal durchwischen, weil hier alles sehr schmutzig ist noch. Und saugen, bis sie sauber machen und draußen alles richten.
Seit Oktober 2025 ist sie selbstständig. Wieder ins Berufsleben gestartet ist sie als Europasekretärin.
Also ich habe sehr lange in verschiedene Firmen Assistentin der Geschäftsleitung, also diese Stelle, gehabt und habe dann 20 Jahre Metallbaubetrieb mit aufgebaut, also gegründet, mit aufgebaut, geführt. Also selbstständig sein ist nichts Neues.
Dann wechselte sie aus persönlichen Gründen doch wieder in eine Anstellung.
Das hat nicht so gut geklappt, beziehungsweise das hat mir nicht gefallen, habe ich wieder gekündigt.
Wie sollte es nun weitergehen? Monika Wilden erinnert sich an einen Tag im vergangenen September. Da spaziert sie mit Tochter Ida über den St. Johanna Markt. Vor einem leeren Ladenlokal bleiben sie stehen. Ein ehemaliges Café. Fliesen im Jugendstil am Boden und an den Wänden, klein und gemütlich, da könnte man was draus machen. Die beiden haben den gleichen Gedanken, denn Ida ist Konditormeisterin. Ihre Spezialität sind Torten in ausgefallenen Kombinationen und Klassiker.
Ich dachte halt, es ist auch schwierig, den richtigen Platz zu finden, um sowas aufzumachen. Aber das war der richtige Platz, das wusste ich sofort.
Eine Woche später unterschreibt Monika Wilden den Mietvertrag und nochmal 2 Wochen später dann die Eröffnung.
Meine Tochter, die hat ja vorher, zwar nicht lange, aber die hat ja Gastroerfahrung. Und die wusste dann so die Eckpunkte, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Da musste ich drum kümmern, das. Und dann haben wir das alles abgearbeitet. Oder ich. Also sie war mir eine große Hilfe dabei.
Zum Tag der Deutschen Einheit hatte die Staatskanzlei rund 400.000 Besucher in der Stadt gezählt. Das bedeutete ordentlich Startschwung für die Gastroanfängerin. Jetzt, 10 Monate später, merkt sie, selbstständig ist nicht gleich selbstständig.
Der Unterschied ist körperliche Arbeit. Also ich musste mich umstellen. Diese körperliche Arbeit in der Gastro ist enorm anstrengend. Da ist man schon kaputt.
Trotzdem fühlt sie sich wohl im neuen Job. Die Gastronomie ist zwar kein Handwerksbetrieb, aber die Grundprinzipien sind gleich.
Früher musste ich schon immer für Aufträge sorgen. Man muss gucken, das war ja Handwerksbetrieb. Da musste immer Arbeit reinkommen, dass man dann die Leute bezahlen kann und so weiter. Und hier ist es ja ständiges Treiben. Das muss ja immer laufen. Da muss man ja nicht Auftrag generieren, sondern der Auftrag ist, viel Kuchen zu verkaufen, viel Kaffee zu verkaufen, viel Getränke zu verkaufen.
Bis zu 70 Stunden arbeitet sie jede Woche im Café. Es läuft ganz gut, aber da ist noch Luft nach oben. Gerade ist sie dran, in den sozialen Medien aktiv zu werben. Mehr Sichtbarkeit bringt mehr Gäste. Und wenn der Umsatz höher wäre, könnte Monika Wilden vielleicht auch ein paar Tätigkeiten abgeben. Noch putzt sie selbst, erledigt die Büroarbeit und die Einkäufe. Nur im Service beschäftigt sie ein paar Aushilfen.
Das ist also auch eine Frage, dass man auch wirtschaftlich bleibt. Man kann nicht gleich am Anfang sagen, oh, ich stelle mal noch einen Fensterputzer. Was meinen Sie, wie viele Leute da waren, wollte doch für mich was arbeiten? Und ich sage, nee, also das geht nicht, das macht man so nicht. Erst mal alleine und dann kann man gucken, was kann man abgeben.
Trotz des hohen Arbeitspensums hat sie den Schritt in die Gastronomie bisher nicht bereut.
Ja, wie es dann weitergeht, sehen wir noch. Also das lasse ich auf mich zukommen jetzt. Bei mir ist es wichtig, dass ich das mache, wofür ich brenne und dann klappt das auch.
Sich im Restaurant verwöhnen lassen, im Café sitzen und einfach mal die Seele baumeln lassen, das bietet die Gastfreundschaft in der Gastronomie. Wenn sie gut gemacht ist, professionell. Aber das bedeutet nicht immer, dass die Menschen, die dort arbeiten, den Beruf auch gelernt haben, mit einer Ausbildung an einer Fachschule zum Beispiel. Die Gastronomie ist eine Branche, die ihre eigenen Regeln hat. Wer Erfolg haben will, der muss diese Regeln kennen. Mal ebenso von heute auf morgen eine Bar eröffnen, das setzt solides Wissen voraus, das man sich aber auch in anderen Berufszweigen angeeignet haben kann. Wer seine Kompetenzen kennt und bereit ist, dazu zu lernen und hart zu arbeiten, dem steht die Gastronomie offen, auch als Quereinsteiger.
Der Traum vom eigenen Lokal, ein Land und Leute über Quereinsteiger in der Gastro von Sarah Sassou. Nachzuhören, überall da, wo man nachhören kann.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.